Nach zwei fast komplett verpassten Jahren und dann, was sowas auch mental mit einem macht, gerade wieder zurückgekämpft und dann der nächste Tiefschlag.
Sie ist dreifache Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und zweifache Sportlerin des Jahres.
Fühlt sich sowas an, wenn man so einen Lebenserfolg wirklich erleben kann?
Das ist eigentlich schwer in Worte zu fassen.
Was viele Menschen berichten ist, wenn sie diesen Höhepunkt erreicht haben, dass sie eigentlich so ein bisschen enttäuscht sind, weil er sich gar nicht so schön anfühlt, wie man eigentlich sein ganzes Leben vermutet hat. Wie war das bei dir, Maria?
Also muss ich schon sagen.
Was ist so die Superpower, die du da entwickelt hast, die dir in deiner Karriere und vielleicht auch jetzt im weiteren Leben nach wie vor hilft?
Halt einfach die Fähigkeit, und auch wenn es auswegslos erscheint, wie bösartig halt die Leute teilweise sind und was da dann für Kommentare im Internet zu lesen sind. Partnerschaftlich hat es leider nicht ganz gereicht, bin ja frisch getrennt, aber auch das war eine wirklich...
Wenn du nochmal von einer hohen Metaebene auf dein eigenes Leben guckst und auf die Auf und Abs des Lebens, was ist für dich daraus so die allerwichtigste Erkenntnis?
So eine wichtigste Erkenntnis, glaube ich...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Heute ganz großer Besuch, wenn ich das sagen darf. Die Menschen, die den Auf und Ab Podcast kennen, wissen, dass ich ein großer Sportfan bin, auch großer Wintersportfan und deshalb heute eine der erfolgreichsten Athletinnen, die unser Land jemals hatte. Das würdest du wahrscheinlich nicht von dir sagen, aber ich darf es über dich sagen. Von daher ist mir wirklich eine ganz besondere Ehre, Maria, dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Und ich möchte dich gleich mal in einen für mich damals sehr besonderen Moment nehmen, aber ich glaube für dich noch viel besonderer. Und viele Millionen Menschen haben diesen Moment am Fernseher erlebt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich vom Datum her dran erinnerst, aber den 26. Februar 2010. Wahrscheinlich so nachmittags, früher Abend oder sowas. Und zwar bist du da auf das Podest gestiegen und hast deine zweite Goldmedaille in Empfang genommen. Man kann erahnen, was das für dich bedeutet hat. Wir werden über die Geschichte, die dahin geführt hat, auch im Detail sprechen. Aber wenn du möchtest, nimm uns doch mal mit, wie sich so ein Event aus der Ich-Perspektive anfühlt. Wir sehen das immer am Fernseher und haben selber Gänsehaut. Aber wie fühlt sich sowas an, wenn man so einen Lebenserfolg in Form eines Podestplatzes, eines Sieges wirklich erleben kann? Was hast du gefühlt, gesehen, gerochen, geschmeckt? Wie ist sowas?
Das ist eigentlich schwer in Worte zu fassen, also überhaupt wie so ein ganzer Tag da abläuft und es läuft eigentlich alles wie so ein Film und ja, die Leute am Fernsehen sehen natürlich diese goldenen Momente, sage ich jetzt mal, eben das Rennen selber und dann eben vielleicht noch die Siegerehrung später, aber was so ein ganzer Tag da bedeutet mit Aufstehen, angefangen beim Aufstehen morgens um 5:30, 6:00, Vorbereitung auf dieses Rennen, also man weiß ja, das ist nicht eine einmalige Chance, aber Olympia kommt ja nicht allzu oft um die Ecke. Und ich, das war damals mein letzter Einsatz in Vancouver und ich musste sehr lang warten auf meine ersten Olympischen Spiele. Also 2002 war ich noch ein bisschen zu jung, da war ich noch in der Schule und da war Olympia in Salt Lake City und da wollten sie mich noch nicht so lange aus der Schule rausnehmen, damit ich auch mein Abitur schön brav mache. Und 2006 habe ich mich kurz vorher verletzt, hatte ich meinen zweiten Kreuzbandriss und habe es eben leider wieder verpasst und somit gut Ding braucht Weile. 2010 war es dann endlich soweit und ich konnte ja Gott sei Dank schon eine Goldmedaille davor gewinnen bei diesen Olympischen Spielen in Vancouver, nämlich in der Kombination. Das war so, keine Ahnung, eine Woche oder 10 Tage vorher, da war der ganz große Druck zwar schon mal weg, aber natürlich war ich im Slalom sensationell gut drauf in der Saison und ich wollte da schon noch eine zweite Medaille auch. Also, dass es nochmal Gold geworden ist, das war einfach unglaublich und natürlich nach dem Rennen, also das kann man nicht gleich realisieren, da geht's ja gleich weiter, dann man muss kurz zur Flower-Zeremonie, dann geht's zur Dopingkontrolle, dann meine Physiotherapeutin hat mir damals meine Sachen zusammengepackt und ich musste mich dann eigentlich direkt umziehen, um zur Siegerehrung zu fahren und also die schöne große Siegerehrung am Abend, also man möchte nicht glauben, wenn so ein Rennen um 14 Uhr vorbei ist, wie lange das dann alles danach noch dauert mit Pressekonferenzen und Interviews und irgendwie war die Siegerehrung um 18 Uhr, glaube ich, mich hat nicht mehr Zeit, nochmal ins Haus zu gehen und mich umzuziehen, also meine Kolleginnen oder die Physio haben dann Sachen gepackt und ja, dann ist man da erst in so einem Raum und wartet halt drauf, weil es werden ja mehrere Disziplinen von dem Tag eben geehrt und man hat dann da genau so eine Liste, wann man dran ist und es ist dann schon ein besonderer Moment, wenn man sich dann dafür bereit macht und hinter der Bühne weiß, okay, wir sind jetzt als nächstes dran und dass ich halt da bei ein und denselben Spielen zum zweiten Mal ganz nach oben steigen durfte, das war, ja, da wäre ich immer noch ganz emotional und kriege fast ein bisschen eine Gänsehaut. Also es war wirklich, ich glaube, der beste Sporttag in meinem Leben. Also ich bin ja lang im Weltcup gefahren, immer alle Rennen, auch viele schöne Erfolge, aber dieses zweite Olympiagold in Vancouver, das war wirklich ganz was Besonderes.
Mhm. Glaube ich. Und es ist auch im Fernsehen so angekommen, dass es dir viel bedeutet hat. Ich wollte die Frage eigentlich später stellen, aber ich finde, jetzt passt sie besser. Ich darf hier mit vielen erfolgreichen Menschen sprechen in verschiedenen Disziplinen. Und was viele Menschen berichten ist, wenn sie diesen Höhepunkt erreicht haben, dass sie eigentlich so ein bisschen enttäuscht sind, weil er sich gar nicht so schön anfühlt, wie man eigentlich sein ganzes Leben vermutet hat. Wie war das bei dir, Maria? Hat es das gehalten, was du dir erhofft hast, emotional? Oder wie war es bei dir?
Also muss ich schon sagen, doch, es hat sich schon so angefühlt. Was halt schade ist, es ist so schnell wieder vorbei. Mhm. Also das ist halt eben diese paar Minuten, wo man dann da oben stehen darf und die Hymne hören darf und dann diese Medaille umgehängt bekommt. Und dann zack, ist es schon wieder vorbei. Und wir hatten am nächsten Tag Heimreise und es ging direkt weiter. Es gab zwar irgendwelche Empfänge für die Olympiasieger in München im Rathaus. Von dort dann mit dem extra gebuchten Jet direkt nach Sion, also in die französische Schweiz, zum nächsten Rennen nach Crans-Montana. Also man ist halt da in so einem Hamsterrad drin, dass man es gar nicht so wirklich genießen kann. Und das ist ein bisschen schade. Und man kann auch so richtig den Moment nicht nach. Also man kann nicht diese Emotionen und dieses schöne Gefühl in dem Moment, das kann man nicht abspeichern. Das ist einfach in dem Moment und man kann sich dran zurückerinnern, aber nachfühlen kann man das nicht mehr, leider.
Die Magdalena Neuner war ja auch hier und was sie berichtet hat, ist, dass sie der ganze Trubel um ihre Person nach dem Olympiasieg so mitgenommen hat, dass sie in ihren ersten Burnout damals gefallen ist. Du hast es ja offensichtlich emotional besser weggesteckt, sage ich mal. Aber wie kann man sich so die Tage und Wochen vorstellen, wenn man so im Fokus steht, trotzdem sportlich leisten muss? Also was macht das mit einem als Mensch?
Ja, das ist natürlich schon eine Belastung und ich kann verstehen, auch wenn ich jetzt, glaube ich, selber keine Probleme damit hatte oder da gut umgegangen bin damit, aber ich kann verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also manche Leute, die packen das dann einfach nicht, die fühlen sich erdrückt und zu sehr vereinnahmt. Ich habe es halt versucht, einfach positiv zu sehen. Ich dachte mir, ich habe halt jetzt was Tolles erreicht und jetzt finden mich meine Fans toll und wollen Autogramme von mir und ich muss das Positive an der Sache sehen, auch wenn es mich auch angestrengt hat und manchmal auch genervt hat, weil natürlich will man sich weiterhin aufs Wesentliche konzentrieren und das ist halt nun mal der Sport. Und es ist ja nicht so, dass nach so einem Olympischen Spielen dann die Saison vorbei ist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ging direkt weiter, wir hatten noch 4 Wochen Weltcup, ich bin um den Gesamtweltcup noch mitgefahren. Da will man natürlich den Fokus auch behalten und sich jetzt nicht von so einem tollen Erfolg irgendwie, naja, darauf ausruhen oder das halt zu sehr genießen, dass die anderen Dinge in den Hintergrund rücken. Und so habe ich es versucht zu sehen. Und dann, als die Saison zu Ende war, dann war mir sowieso alles egal.
Also
da ist dann auch mal ordentlich gefeiert worden.
Ja, völlig zu Recht. Das war jetzt so ein Highlight und es kommen viele weitere. Und lass uns mal ein paar Jahre, Jahrzehnte nach vorne, also zurückspulen in deine Kindheit, weil ich glaube, wenn man weiß, wo Menschen herkommen, dann versteht man diese Person auch besser. Was würdest du denn sagen, Maria, ist so das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen über dich wissen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also da würde ich fast sagen, ja, also von dem her, woran ich mich auch noch erinnern kann. Ich bin als kleines Kind halt schon wahnsinnig gern Ski gefahren. Das war, auch wenn ich, ja, also an die allerersten Gehversuche auf Ski kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, da gibt es so ganz witzige Fotos, wo ich in so einem pinken Skianzug auf so kleinen Rutschbrettern bei meinen Eltern im Hof einfach da draufgestellt worden bin. Also ich konnte gerade so richtig laufen wahrscheinlich. Das weiß ich nicht mehr, aber dann kann ich mich schon erinnern, dass meine Eltern mir so einen guten Bekannten von ihnen, der Skilehrer war, den haben sie mir zur Seite gestellt, dass der mir das auch richtig ordentlich lernt. Wenn meine Cousine aus Franken da war, die war ein Jahr älter als ich, die durfte dann da auch immer noch mit in den Ferien. Und so habe ich dann Skifahren gelernt. Erst an so einem ganz kleinen Schlepplift am Hausberg in Garmisch, an so einem Ami-Hang. Das sind immer die ganzen Amerikaner von der amerikanischen Skischule, haben da immer auch ihre Übungsstunden gegeben. Und dann hat es aber nicht lange gedauert. Dann bin ich ganz auf den Hausberg hoch und bin dann sogar schon im Alter von 3 Jahren die Kanda heruntergebrettert. Also und ich war immer die Erste, also auch später dann, als ich ein bisschen älter war in Skiclubs oder auch in der Gaumannschaft, ich war immer die Erste, die fahren wollte und die Letzte, die runter wollte. Also es war einfach immer meine große Leidenschaft. Und natürlich kann man sich in dem Alter das noch nicht so vorstellen, wo geht das hin und was bedeutet es eigentlich, Leistungssportler zu werden, was gehört da sonst noch alles dazu. Ich wollte einfach gern Skifahren und natürlich war es dann irgendwo so eine Art Traum, das auch mal so zu machen wie die im Fernsehen, aber nicht wirklich greifbar. Also das weil ich oft gefragt werde, wann war denn der Punkt, wo du wusstest, so, ich möchte Skiprofi werden. Das ist ein Prozess. Das kann man als Kind nicht greifen. Man schaut sich die Rennen im Fernsehen an, denkt sich so, ach, das wäre schön, wenn ich das auch mal machen könnte. Und irgendwann ist es dann wirklich so weit, dass man sieht, okay, ich bin auch im internationalen Vergleich in meinem Jahrgang bei den Besten dabei. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo man sich auch mit Älteren vergleichen muss und dann auch da gut mithalten kann. Und das, würde ich sagen, war dann so im Alter von 14, 15, wo sich es dann schon wirklich in Richtung Profikarriere entwickelt hat. Aber auch da weiß man natürlich nicht, wird das jetzt ein Olympiasieg oder schaffe ich es überhaupt mal ganz in die Weltspitze? Das ist, bis man nicht wirklich oben steht, alles immer sehr ungewiss.
Stimmt. Und wenn man oben steht, dann ist ja auch noch ein Kampf, oben zu bleiben, gell?
Allerdings.
Das ist ja noch viel, oder? Ähnlich schwierig, ja. Auf jeden Fall. Wir haben es im Vorgespräch gerade gehabt, was viele Menschen ja gar nicht so sehr wissen, ist, dass der Weg nicht gerade nach oben ging für dich, sondern dass du wirklich eine sehr bewegende Historie an Verletzungen, auch an schweren Verletzungen hattest, die aber etwas vor deinem ganz großen Durchbruch passiert sind und deshalb auch nicht medial so begleitet wurden. Und trotzdem möchte ich diesen Weg gerne verstehen, weil an dem Punkt werden ja auch viele Karrieren enden, wenn man die eben nicht überwindet, sowohl mental als auch körperlich. Sonst hätte es gar nicht nach diesen Medaillen greifen können. 2006 war da so ein ganz kritisches Jahr für dich. Es gibt eine schöne Aussage von dir, wo du sagst, während Deutschland das Sommermärchen gefeiert hat, war es für dich eher der Sommeralbtraum. Mhm. Was ist da genau passiert?
Ja, also es war eigentlich 2005 und 2006. Das war eigentlich das extrem Bittere an der ganzen Sache. Und muss ich dich ein bisschen korrigieren, es war schon so, dass ich davor schon Weltcuprennen gewonnen hatte. Und es war im Nachhinein gesehen wahrscheinlich auch ein bisschen mein Glück, weil ich halt schon Lunte gerochen hatte. Ich wusste, okay, da will ich wieder hin. Ja, und ich war super in Form. Ich weiß noch genau, die ganze Vorbereitung im Sommer 2004 für die Saison 2005 lief super. Ich war auch, bin toll in die Saison gestartet, hatte dann schon einen kleinen Rückschlag Anfang November, wo ich mich beim Training in Amerika, habe ich mir an der Schulter ein bisschen verletzt, bin ich beim Slalomfahren eingefädelt und mit dem ganzen Körpergewicht nach unten auf die Schulter gefallen. Habe es dann noch irgendwie mit auf die Zähne beißen zwei Tage lang versucht, aber ich konnte einfach meinen Arm nicht heben und bin dann dort ins Krankenhaus und hatte mir tatsächlich am Oberarmkopf ein Haarriss zugezogen und es war dermaßen schmerzhaft, also ich konnte nicht mehr fahren. Ich musste dann nach Hause fliegen, musste 4 oder 5 Wochen Pause machen, habe mich natürlich total genervt, so kurz vor der WM. Ja, und habe natürlich jeden Tag zum Physio und meine Übungen gemacht. Also hatte schon das Ziel vor Augen, dass ich möglichst schnell wieder fit werde, weil es stand ja eine Weltmeisterschaft an im Februar in Bormio. Und das war mein großes Ziel, dass ich halt da das erste Mal wirklich Zuschlag und eine Medaille gewinne. Ja, und dann bin ich nach 4 oder 5 Wochen Pause wieder zurück auf Ski, habe, glaube ich, 1 oder 2 Tage trainiert und bin direkt auf Anhieb Dritte geworden in St. Moritz im Super-Ski. Dann dachte ich mir, perfekt, nichts verlernt. Pause hat läuft, nicht geschadet. Und dann war Weihnachten und dann liefen auch die Rennen danach gut, ins neue Jahr gut gestartet. Ja, und dann kam der 12. Januar in Cortina, ein Super-Ski, eigentlich ein Ort, den ich gern mochte, wo ich oft schon gut gefahren bin, aber irgendwie hatte ich keinen guten Tag, habe einen kleinen Fehler gemacht, kleine Unachtsamkeit und habe mir dann da das erste Mal das Kreuzband gerissen, 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft in Bormio. Ja, war natürlich schon bitter und habe mich auch runtergezogen, natürlich war ich total am Boden zerstört, aber ich war 20 und ich dachte mir, okay, so ein Kreuzbandriss, der gehört in so einer Skikarriere einfach dazu wahrscheinlich. Und dann habe ich das schon mal erledigt und halt, ja, sofort wieder Blick nach vorne. Ich wusste, im Jahr danach steht Olympia an, habe mich dann operieren lassen, natürlich Reha gemacht und habe mich da, es ging Gott sei Dank alles relativ reibungslos, habe ich mich gut wieder zurückgekämpft, konnte fast die ganze Sommervorbereitung mit den anderen wieder ganz normal mitmachen. Ja, und dann neue Saison gestartet, auch wieder alles gut, auch wieder gut in Form. Und ja, dann der 10. Dezember in Espen, also ziemlich genau 11 Monate später, Riesenslalom, selbes auf der anderen Seite, wieder Kreuzbandriss, linkes Knie. 2 Monate vor Olympia und das war schon echt heftig und ja, das war auch nicht so eine ganz unkomplizierte, also Kreuzbandriss ist nie unkompliziert, aber rechts ging ja wenigstens in der Reha alles, ich sag mal, normal. Das dauert halt 5, 6 Monate, bis das wieder richtig fest ist, bis die Muskulatur wieder aufgebaut ist. Aber wenn alles glatt läuft, dann geht das ja. Aber links war es dann doch ein bisschen mühseliger. Also der ganze Sommer war ein einziger Kampf. Ich bin nicht vorwärts gekommen, ich hatte immer Schmerzen und ja, war schon ziemlich verzweifelt, ob das überhaupt jemals wieder was werden kann. Und im Nachhinein gesehen muss ich sagen, war es eine gute Schule, eine harte Schule, aber eine gute Schule, weil in der Zeit habe ich halt gelernt, wirklich dran zu bleiben, mich durchzubeißen und halt auch zu kämpfen. Also bis dahin, ich will nicht sagen, alles ging von alleine, weil von alleine geht's nie, aber ich war halt mit viel Talent gesegnet. Ich hatte diese junge Unbeschwertheit, Unbekümmertheit und einfach Spaß am Skifahren. Und in der Zeit habe ich gemerkt, das alleine reicht nicht, gerade wenn eine Verletzung dazu kommt. Also ich musste wirklich schauen, dass ich wieder fit werde. Aber das Problem war einfach, ich konnte ja fast nicht trainieren, weil ich so Schmerzen hatte. Und es war da schon irgendwie zeitweise eine echt auswegslose Situation. Natürlich dann auch mit Unterstützung von Trainern und Ärzten und alles Mögliche probiert. Es stand eine weitere Operation im Raum. Hatte ich aber natürlich auch Angst davor, weil ich mir dachte, wenn ich mich jetzt nochmal operieren lasse, mitten im Sommer, wie soll das denn mit dem Saisonstart was werden? Schlussendlich habe ich mich dann auf meinen Arzt, der mich auch operiert hat, verlassen. Der hat mir eine Röntgenbestrahlung empfohlen, weil ich so eine Sehnenentzündung hatte, die mir eben so Schmerzen bereitet hat, dass ich nicht trainieren konnte. Und das hat dann Gott sei Dank geholfen. Und dann ging es ganz langsam wieder bergauf. Und ja, tatsächlich bin ich zur neuen Saison dann zumindest so weit fit gewesen, dass ich wieder Rennen fahren konnte. Aber natürlich unter ferner Liefen, das ist ja klar, nach zwei fast komplett verpassten Jahren und dann, was sowas auch mental mit einem macht, gerade wieder zurückgekämpft und dann der nächste Tiefschlag, ist ja logisch, im Nachhinein betrachtet muss man sagen, ist logisch, dass man sich da nicht wieder sofort so überwinden kann, als wäre nichts gewesen. Aber es war schon hart zu akzeptieren für mich da, diese Saison 2006, 2007 dann, ja, dass ich halt so weit weg war. Und auch irgendwie die Angst davor, schaffe ich das jemals wieder dahin, wo ich schon mal war? Weil ich habe einfach gemerkt, ich habe Angst, ja. Ich habe kein Vertrauen mehr in meine Knie und was, wenn mir sowas jetzt nochmal passiert. Und da hat es einfach diese eine Saison gebraucht. Und im Nachhinein betrachtet kann man das immer so leicht sagen. Es war einfach normal so, ja. Es wäre eher ein Wunder gewesen, wäre es sofort wieder gut gelaufen.
Absolut. Man sieht ja oft in Historien von Menschen, wenn sie so schwere Krisen erfolgreich gemeistert haben, dass sie irgendeine, ich sag mal, Superpower in Anführungsstrichen entwickelt haben. Etwas, was ihnen auch nachher hilft, noch stärker zu werden. Was würdest du sagen, du sprichst ja von der wichtigsten Phase deiner Karriere, das zu meistern. Was ist so die Superpower, die du da entwickelt hast, die dir in deiner Karriere und vielleicht auch jetzt im weiteren Leben nach wie vor hilft?
Ja, Superpower, weiß ich jetzt nicht, ob man das so nennen kann, aber halt einfach die Fähigkeit, zu beißen, dran zu bleiben und auch wenn es auswegslos erscheint, da hatte ich viele Situationen danach dann noch, also jetzt nicht verletzungsbedingt, aber ja, wo ich mir gedacht habe, wie soll ich das schaffen? Ja, es hat, keine Ahnung, im Training hat es nicht geklappt oder es liefen viele Rennen dann mal schlecht und ich hatte aber irgendwie trotzdem den Druck, eine Medaille gewinnen zu müssen. Oder dann in Garmisch bei meiner Heim-WM war ich total krank, musste Antibiotikum nehmen, habe trotzdem zwei Bronzemedaillen immerhin gewonnen. Also viele so Situationen, wo ich davon gezehrt habe, wie ich mich da eben in der Verletzungsphase durchgebissen habe und trotz aller schlechten Prognosen dran geglaubt habe, dass ich das, also der Wille muss ja da sein. Mhm. Ich sage immer, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Also der Wille, wenn nicht da ist, dann kann man es eh vergessen. Mhm. Und klar, es spielen auch noch andere Faktoren mit rein, aber das Allerwichtigste ist dieser Wille. Und den hatte ich, glaube ich, durch meine Leidenschaft am Skifahren immer. Mhm.
Das würde ich auch noch ein bisschen gerne mehr beleuchten, weil es gibt ja tausende von Menschen, die so ein bisschen wollen. Die sagen, ich will das. Und dann gibt's Menschen wie dich. Und ich würde dich jetzt wirklich in eine Reihe mit anderen Sportarten, ob's Ronaldo, ob's Federer, jetzt also einfach Menschen, die ihre Sportart dominiert haben. Da sieht man ja, dass dieser Wille noch einige Schippen draufgelegt ist. Mhm. Kannst du das, ich meine, für dich ist normal, jeder Mensch denkt ja, ist normal, aber kannst du das für uns Normalsterbliche ein bisschen greifbar machen, wie sich so dieser unbedingte Wille für dich im Alltäglichen anfühlt, dieses Unbedingte?
Ja. Also ich glaube, da gibt es auch wirkliche Unterschiede. Ich habe ja speziell bei meinen Konkurrentinnen da viele verschiedene Charaktere erlebt. Ja. Da gibt es halt welche, da ist der Wille, ist dann fast schon so ein bisschen Verbissenheit und so, also wirklich, ja, es erzwingen wollen, aber auch das kann funktionieren. Dann gibt es halt welche, die sind so brutale Egoisten, die gehen über Leichen, die schauen halt wirklich nur noch auf sich, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne, dass ich mich jetzt loben will, aber ich glaube, ich bin nichts von beiden. Ich bin nie zu verbissen gewesen und auch nie zu egoistisch. Ich war immer ein Teamplayer, ich habe immer die Leute in meiner Mannschaft mitgenommen. Ich habe immer versucht, dass man sich innerhalb einer Mannschaft pushen kann, weil ich glaube einfach, auch wenn wir alle Gegner und Konkurrenten sind, aber man trainiert miteinander, man reist permanent miteinander, das ist wie eine Familie. Und da muss man auch irgendwie, ja, diese positiven Dinge nutzen, wenn man ein starkes Team ist, dass man sich gegenseitig pushen kann. Und deswegen würde ich mich 0,0 als egoistisch, natürlich einen gewissen Grad von Egoismus braucht es am Ende, wenn man am Start steht und da runterfahren muss, ist klar. Aber also da gibt es schon ausgeprägtere Formen. Und auch dieses ganz extrem Verbissene hatte ich nicht so. Ich habe einfach eher immer so gehalten. Ich stand am Start, ich war auch todesnervös teilweise und hatte Versagensängste und Angst davor, dass es halt nicht funktioniert. Aber ich dachte mir dann immer so, naja, und dann dreht sich die Welt trotzdem weiter. Und halt versucht, nicht an irgendwelche Konsequenzen zu denken, sondern einfach locker drauf los. Ich meine, das sagt man jetzt so leicht. Natürlich ist das eine extreme Anspannung und extrem viel Adrenalin. Wenn ich heute Skirennen anschaue und die Jungs und Mädels stehen da am Start, da denke ich mir oft, wie konnte ich das eigentlich ertragen jede Woche mehrfach. Ja? Also jetzt beim Zuschauen bin ich, glaube ich, nervöser, als ich es damals war. Aber wenn man da selber so drin ist und das Jahr für Jahr macht, da kriegt man natürlich auch eine gewisse Routine. Aber dass diese Anspannung und Nervosität jemals weg ist, könnte ich nicht behaupten.
Und dieses Wollen, dieses Programmieren auf Erfolg, wie sah das bei dir aus? Hast du dir in der Sommerpause zum Beispiel gesagt, ich möchte diese und jene Medaillen gewinnen und das visualisiert oder mit anderen Menschen darüber gesprochen? Oder so? Wie hast du das so internalisiert, dass es wirklich auch für dich zu Motivation und zu diesem Wollen geführt hat?
Ja, wir haben natürlich immer so mit unseren Trainern so Zielvereinbarungsgespräche geführt. Okay. Ja, das fand ich auch eigentlich wirklich ganz gut, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in allem, wenn man was erreichen will. Man muss sich wirklich ein klares Ziel setzen.
Das heißt, ihr habt es so formuliert, bei dem und dem Event, ich will Gold.
Ja, oder generell für die ganze Saison. Also ich bin ja, wie gesagt, alle Disziplinen gefahren. Dann habe ich für jede Disziplin, weil ich war ja nicht überall gleich gut, Riesenslalom war ich eher immer ein bisschen schwächer. Dann habe ich halt für jede Disziplin so, wie ich im Weltcup mich positionieren will. Natürlich will man immer gewinnen. Aber das war ja nicht von Anfang an so, dass ich gewonnen habe. Also ich musste mich ja da echt hinkämpfen. Und eben nachdem diese Comeback-Saison dann geschafft war, war ich dann auch am Ende dieser Saison schon wieder zumindest einigermaßen in Schlagdistanz. Ich war jetzt noch nicht so, dass ich wieder gewinnen hätte können am Ende der Saison, aber ich bin zumindest mal wieder unter die ersten 10 gefahren. Ich war mit den Startnummern wieder so, dass ich in die nächste Saison in den Top 15 starten kann. Das ist ja auch immer wichtig, weil je weiter die Nummer hinten ist, desto schwerer ist natürlich nach vorne zu kommen. Und dann in der folgenden Saison, also in der zweiten nach meinen Verletzungen, lief es eigentlich schon super. Da war zwar kein Großereignis, aber da habe ich immer 2 kleine Kristallkugeln im Weltcup gewonnen. Das war eigentlich schon überraschend, nachdem die Saison vorher ja wirklich schwierig war.
Für die das nicht so kennen, kleine Kristallkugel heißt Gesamtwelt, also Weltcup in der Disziplin.
Genau.
Also nicht Gesamtweltcup, sondern in einer Disziplin.
Genau, der Gesamtweltcup ist die große Kristallkugel. Das hat noch ein bisschen gedauert, aber ist mir auch einmal gelungen nach vielen Anläufen. Ja, und dann wieder eine Saison drauf. Da war auch dann wirklich das Knie wieder in Ordnung. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe wieder Vertrauen. Und dann stand eine WM an und endlich wollte ich halt eine Medaille gewinnen und es lief die Saisonvorbereitung auch super. Ich war in fast jedem Rennen irgendwie unter den ersten 5 oder oft auch am Podest, habe 4 Slaloms in Folge sogar gewonnen. Also ich war im Slalom die absolute Top-Favoritin. Naja, und dann fahre ich halt nach Val d'Isère, dann stürze ich im ersten Abfahrtstraining und hänge im Netz. Ja. Schon wieder irgendwie Gesicht aufgeschnitten, Brustwirbelsäule geprellt. Dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Also es ist doch wie die Seuche. Und ja, dann lief auch die ganze WM nicht besonders gut, Selbstvertrauen im Keller, also wieder gegen alle Widerstände. Und ja, dann war halt der Slalom wie immer das letzte Event und ich hatte noch keine Medaille gewonnen da, obwohl ich so große Erwartungen hatte. Und das war eigentlich das Schlüsselerlebnis, was mir dann auch in den Jahren danach, wo der Druck natürlich immer groß war, was mir da immer in diesen Situationen dann wahnsinnig geholfen hat. Ich habe diese Goldmedaille gewonnen im Slalom, obwohl ich im ersten Durchgang nur 6. war und fast eine Sekunde Rückstand hatte. Und ich stand da oben am Start, ich war so verzweifelt. Also ich habe mir gedacht, es kann doch einfach nicht wahr sein, dass nichts zusammenspielt bei mir. Die ganze WM irgendwie vergeigt, Abfahrt schlecht, Super-G schlecht, im Slalom in der Kombination 4. Mhm. 4. ist natürlich beim Großevent ganz bitter und im Riesenslalom bin ich dann noch ausgeschieden. Also es war eine Drama-WM. Ja, und dann stand ich da oben vorm zweiten Durchgang und wusste, okay, ist jetzt die letzte Chance. Schaffe ich es jetzt endlich oder bin ich das ewige Talent, das nie was reißt? Ja, und dann habe ich es geschafft.
War das der schönste Sieg emotional deiner
Irgendwie
Karriere?
Schon. Also es war natürlich von der ganzen Strahlkraft, wie ich vorher schon gesagt habe, was das auch ausgelöst hat an Marktwert und Bekanntheit und so, war Olympia dann doch nochmal eine andere Nummer. Aber diese Erlösung endlich, diese Medaille, also ich wäre sogar mit Bronze oder Silber zufrieden gewesen, aber dass es dann wirklich noch Gold wurde, oh, nach den 2 Wochen und nach allem, was ich natürlich die Jahre vorher hatte, das war schon emotional wahrscheinlich wirklich der größte Sieg, ja.
Wahnsinn. Also ich liebe es, mit SportlerInnen zu sprechen, weil ich durfte sowas nie erleben in meiner Karriere. Aber wenn ich Menschen höre, die davon berichten, da geht mir das Herz auf. Also gerne noch mehr davon in den nächsten Minuten. Was ich interessant fand, Maria, ist, du hast gesagt, diese Errungenschaft, diesen Erfolg hast du auch später nutzen können, um in schlechten Situationen darauf aufzubauen, um dir da Selbstvertrauen rauszuholen. Und auch das gelingt nicht allen Menschen, weil die würden sagen, okay, das ist 2 Jahre her, das war anders irgendwie. Also wie hast du das geschafft, solche Highlights für dich zu nutzen und dauerhaft, nicht nur für die Sekunde, für die Saison, sondern wirklich für deine ganze Karriere da Selbstvertrauen und Power rauszuziehen?
Ja, ich habe halt, also ich meine, ich hatte ja, sagen wir mal, das Glück oder was heißt Glück, also es ist ja bei mir eigentlich immer gut gelaufen. Ich hatte ja dann keine Verletzungen mehr, ich hatte jetzt keine totalen Tiefphasen. Ich habe in allen Großereignissen von 2009 bis 2014 mindestens eine Medaille gewonnen oder auch mehrere. Aber klar gab es auch mal Phasen, wo es mal nicht so lief. Auch im Training oder dann, ich weiß noch, vor der WM in Schladming 2013, ja, lief es nicht so ganz rund. Ich war jetzt nicht in einem Tief, aber ich bin halt nie aufs Podest gekommen. Ich war irgendwie immer zwischen Platz 4 und 10 irgendwie und dachte mir, Mensch, jetzt geht's dann auf die WM zu, jetzt könnte ich dann schon langsam mal ein bisschen in Form kommen. Und da habe ich mich dann halt einfach immer, auch wenn es lang her war, aber ich habe dann einfach dran gedacht, in welchen Situationen ich schon war, eben mit Val d'Isère, wo es ja komplett alles gegen mich gestanden hat, bei dieser WM. Ja. Und trotzdem habe ich es von einem Tag auf den anderen geschafft, einen Schalter umzulegen. Und so habe ich das einfach immer gehandhabt. Also das ist auch eins meiner Learnings, was ich in meinen Keynotes und Vorträgen immer propagiere, auf seine Stärken vertrauen und sich daran zurückerinnern. Wie war mein Mindset damals? Wie habe ich das geschafft? Mit welcher Einstellung, mit welchen Gedanken habe ich es geschafft, diese Widerstände zu überwinden und trotzdem zu performen?
Wie hast du das damals in deiner aktiven Karriere wirklich ganz praktisch umgesetzt? Weil heute beschweren sich die Menschen, sie haben keine Zeit, sie sind alle am Handy und sowas, haben gar nicht die Zeit zu reflektieren. War das Teil deines Trainingsprogramms oder macht man das, wenn man im Bus sitzt zum nächsten Event? Also wie hast du diese Art von Gedanken, diese mentale Arbeit in deinen Alltag integriert?
Ja, also da bin ich schon sehr dankbar, dass das mit dem Handy und dem Social Media damals noch nicht so Ausmaße hatte, wie das heute ist, weil, also das ist halt so ein bisschen nebenher mitgelaufen, aber teilweise, wir hatten nicht mal die Handys irgendwie am Berg dabei oder so. Heute wird ja alles begleitet und die Athleten sind teilweise gut, die Top-Leute haben eh jemanden, der alles für sie macht, aber teilweise sind die ja nur am Posten und am Ding. Und ich glaube schon, dass auch das ein Grund ist, warum es oft viele Verletzungen gibt, weil das sind einfach Ablenkungsgeschichten und das hatten wir damals Gott sei Dank nicht ganz so. Ich weiß noch, wir haben manchmal, wenn wir irgendwelche Wartezeiten vorm Rennen hatten in der Hütte, weil es Verschiebungen gab oder so, wir hatten so einen kleinen Nintendo DS dabei, auf dem wir da irgendwie Bazillenjagd und wie das alles hieß gespielt haben. So haben wir uns die Zeit vertrieben. Ja. Ist halt, ja, Berieselung, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Ablenkung wie diese Content-Erstellung die ganze Zeit. Und somit war eben auch Zeit eben im Auto. Bist auch nicht die ganze Zeit am Handy und hast alle möglichen Plattformen durchforstet, sondern hast dich mit deinem Coach unterhalten oder mit deinem Servicemann oder hast ein Buch gelesen. Und da war einfach meiner Meinung nach der Fokus wirklich aufs Wesentliche, auf den Sport, schon ein bisschen anderer wie heute.
Ja, das berichten auch viele, die in deiner Generation erfolgreich sein waren. Wenn man auf dich als Athletin guckt, ist zweifelsfrei, dass du sehr erfolgreich warst in deiner Disziplin. Hast du dich denn auch während deiner aktiven Zeit erfolgreich gefühlt?
Naja, wenn ich da so oben stand auf dem Podest und ein Rennen gewonnen habe, ja klar ist man, also das realisiert man dann schon, dass man was Tolles erreicht hat. Und ich bin ja wirklich über viele Jahre da in der Weltspitze gewesen. Natürlich habe ich jetzt keine, wie Michaela Schifrin oder Lindsay Vonn, 80 oder 100 Weltcup-Siege, aber ich habe auch 27 und dafür habe ich halt auch 3 olympische Goldmedaillen. Das hat die Lindsay Vonn nicht. Nein, Spaß beiseite, aber klar, also wenn man über so lange Zeit das immer wieder, aber, ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen gefühlsmäßiges Auf und Ab, weil auf der einen Seite hat man auch irgendwie immer Angst, dass es aufhört oder dass es schlechter wird.
Genau.
Und wenn dann eben auch mal das ein oder andere schlechtere Rennen dabei ist, dann klar hat man dann auch so ein bisschen Zweifel und denkt sich, Mensch, was ist jetzt los und an was liegt's? Und schwieriger wird es, wenn man dann nicht so wirklich rausfinden kann, woran es liegt, weil oft hat man ja vielleicht irgendwelche Abstimmungsprobleme mit dem Material oder man ist einfach körperlich nicht ganz in der richtigen Verfassung. Aber wenn man dann an einem Punkt ist, wo man eigentlich gar nicht weiß, warum es jetzt gerade nicht geht, dann wird es richtig schwierig. Und dann muss man halt auch dranbleiben und weitermachen.
Und absolut. Und das berichten eben auch oft Menschen, die wirklich extrem gut sind, dass sie so diesen Blick im Moment und auch nach hinten gar nicht fühlen, sondern so direkt nächstes Event, direkt das bestätigen. Du hast vorhin erwähnt, Olympia, sofort Weltcup etc. Deshalb die Frage, fühlt man das zwischendurch auch oder ist man die ganze Zeit nur im Weiteroptimieren, im Platz verteidigen etc.?
Ja, ist man eigentlich schon. Also gerade wie ich mit 4 Disziplinen. Ich hatte ja, wenn überhaupt, einen Tag die Woche frei. Das war meistens der Montag, wenn ich vom Rennen Sonntag spätabends zurückgekommen bin. Manchmal sind wir sogar auch direkt weiter an den nächsten Trainings- oder Wettkampfort gefahren. Ja, ja. Also, aber wenn überhaupt, war der Montag mein freier Tag. Und ansonsten war Dienstag bis Sonntag halt Vollgas. Was heißt Vollgas? Natürlich, wenn man weiß, man hat 3 Rennen am Wochenende, dann fährt man jetzt nicht am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeden Tag 15 Trainingsläufe. Also das nicht. Man muss sich ja schon seine Kräfte in der Saison ein bisschen einteilen. Aber da war es auch immer sehr abhängig, wie ist meine Form gerade? Brauche ich überhaupt jetzt viele Fahrten? Ja? Wenn man gewusst hat, nee, es passt alles, dann haben wir geschaut, dass man 4 oder 6 knackige Läufe macht, vielleicht am Material noch ein bisschen was rumprobiert und dann haben wir gesehen, okay, es passt und dann konnte man auch wieder zum Ausruhen gehen oder Regenerationstraining. Also es ist ja nicht so, dass man 6 Fahrten macht und dann wieder im Bett liegt. Also da ist ja schon der ganze Tag trotzdem gefüllt mit Physiotherapie, Nachmittag bisschen regeneratives Konditionstraining, bisschen Rumpfstabilisationstraining. Das haben wir eigentlich fast täglich gemacht, solche Sachen. Und dann noch Physio, Videoanalyse, diese ganzen Sachen, dann noch zum Serviceman im Keller, dass man bespricht, was man am nächsten Tag vielleicht probiert. Also da war schon ein bisschen was zu tun, aber ja, es gab natürlich auch Trainingstage, vor allem im Sommer, wenn man wirklich was vorwärts bringen will, beim Material richtig rumtesten will und so, da ist man dann auch mal 14 oder 16 Läufe gefahren und das ist dann schon, also und deswegen ist auch eine körperliche Fitness halt so wahnsinnig wichtig, weil das schon wahnsinnig kräftezehrend ist. Also wir sind ja da oft am Gletscher auch unterwegs gewesen, in Sölden auf 3000 Meter Höhe und das merkt man dann schon. Und wenn man dann da 12 Fahrten in den Beinen hat und dann kommt man runter vom Berg, dann tut man sich ein bisschen ausradeln, um das Laktat wieder aus der Muskulatur rauszubringen. Naja, und am nächsten Tag steht dasselbe wieder auf dem Programm. Oder diese Sommertrainingslager in Chile, wo man auch auf einer ordentlichen Höhe ist. Also das haut schon alles rein und da muss man wirklich alle Sinne beieinander haben und einfach fit sein.
Absolut.
Mental und körperlich.
Ja. So, wir gucken uns ja in diesem Auf- und Ab-Podcast so ein bisschen Menschen an, die Krisen erfolgreich gemeistert haben, um auch so Muster rauszufinden, Faktoren zu identifizieren, die notwendig sind. Und wenn du jetzt mal deine Karriere anguckst, aber auch andere Athleten, die du kennst, auch vielleicht andere aus Geschäftsleute und einfach mal so deine Meinung dazu gibst, was müssen für Faktoren aus deiner Sicht zusammenkommen, dass man es eben schafft, aus Krisen nicht nur irgendwie zurückzukommen, sondern wirklich als stärkere Person?
Naja, da sind wir wieder beim Thema Willen. Also man muss es unbedingt wollen und ja, halt auch wenn es mal wieder einen kleinen Schritt zurückgeht, einfach dranbleiben und nach vorne gehen. Und natürlich braucht es auch das richtige Umfeld, das einen unterstützt. Also es war bei mir auch wichtig, natürlich angefangen bei dem Arzt, der mich operiert hat, über die Leute in der Reha, über der Kontakt mit meinen Trainern, dass ich da auch wirklich das Gefühl hatte, die glauben auch an mich, dass ich wieder zurückkommen kann. Dann natürlich ein gutes Backup, was die Familie betrifft. Also klar, meine Eltern haben mich von klein auf unterstützt. Das war nicht immer einfach mit meiner Mutter. Ich glaube auch, das ist bei jedem erfolgreichen Sportler so, dass irgendwie, ich sag mal, lieb gemeint, ein verrückter Elternteil dahinter steht, der einfach zur rechten Zeit auch mal einen Tritt in den Hintern gibt. Das war bei uns definitiv die Mama. Aber dementsprechend hat sie halt auch ihren Anteil an dem Ganzen. Also ich sage immer, ein Teil der Goldmedaillen wurde wahrscheinlich schon im Kindesalter von der Mama ein bisschen geschmiedet. Ja, und ansonsten einfach Ehrgeiz, auch Talent. Man braucht auch ein Talent dafür. Also dieses Durchhaltevermögen ist, glaube ich, ist nicht was, was man sich nur antrainieren oder sich einreden kann. Das, glaube ich, ist auch teilweise einfach da oder nicht.
Ja, Typsache. Liegt auch teilweise in den Genen. Wir hatten es auch im Vorgespräch, es gibt ja ganz viele Menschen, die nicht nur im Sport, aber auch im Geschäftsleben oder so die berühmten Trainingsweltmeister sind, die also dies drauf haben eigentlich und wenn kein Druck da ist, wenn niemand auf sie guckt, wenn es um nichts geht, wirklich ihr bestes Potenzial abrufen können. Aber wenn Druck da ist, dass sie dann ja einfach nur einen Bruchteil dessen abrufen. Das war bei mir im Tennis damals ganz eindeutig so. Ich hab nicht den richtigen Touch gehabt, meine Muskulatur war nicht locker, ich habe also wirklich sehr viel schlechter gespielt. Und du bist genau fürs Gegenteil bekannt. Du bist auf jeden Fall im wahrsten Sinn des Wortes eine Wettkampf-Weltmeisterin. Wenn du jetzt, wir haben gerade gesagt, es liegt ein bisschen in den Genen, ist auch Typsache, aber wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, der sagt, er will besser darin werden, unter Druck zu funktionieren, was würdest du ihm oder ihr für konkrete Schritte mit an die Hand geben? Vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch so insgesamt aus dem Leben. Wie kann man da besser werden?
Ja, also wie gesagt, bei mir war es so, ich konnte es mir manchmal selber nicht erklären, aber ich konnte einfach im Wettkampf über mich hinauswachsen. Ich bin ja nicht im Training mit Absicht, also war ja auch nicht immer so, dass ich im Training schlecht gefahren bin, aber es gab schon Tage, da habe ich auch mein Bestes gegeben im Training, zumindest gefühlt. Aber es hat trotzdem irgendwie nicht funktioniert und auch nicht immer, aber schon oft war es halt so, dass ich dann im Rennen plötzlich doch wieder da war, ja, obwohl die letzten Trainingsläufe überhaupt nicht gut gelaufen sind. Also wenn man halt einfach so ein Wettkampftyp ist, ich glaube, so Typen gibt es einfach und da habe ich Gott sei Dank dazugehört, dann glaube ich, hat man das einfach und kann sich freuen drüber. Und wenn man es eben nicht so hat, ja, also im Sport haben sich natürlich schon viele Athleten dann einen Mentaltrainer genommen. Und ich habe, ist natürlich auch wichtig, dass man da den richtigen findet, weil es gibt viele auf diesem Gebiet, die da unterwegs sind. Und muss man vielleicht auch einfach ein bisschen ausprobieren. Also einige meiner Teamkolleginnen oder auch meine Schwester zum Beispiel, die hat einen ganz guten Mann da in Österreich und der hat denen geholfen. Also ich kann mich an eine Teamkollegin erinnern, die hat wirklich jahrelang gekämpft. Die hat im Europacup, was ja auch Rennen sind, hat die alles gewonnen, war da total gut. Und jedes Mal, wenn sie im Weltcup am Start stand, konnte sie keinen Schwung mehr fahren, so ungefähr, ja. Und die hat dann eben mit dem Mentaltrainer zusammengearbeitet und dann hat es klack gemacht. Ich kann es ja sagen, wer es war, weil die ist nämlich dann auch Weltmeisterin geworden, weil die ist ja die Kathi Hölzl, ja. Die ist im Riesenslalom Weltmeisterin geworden und ich im Slalom. War auch meine Zimmerkollegin damals. Wir sind derselbe Jahrgang, wir kennen uns von klein auf. Und die hat wirklich lang gekämpft, dass sie das im Wettkampf umsetzen kann. Und dann mit Hilfe von Mentaltraining hat sie es dann hinbekommen.
Weißt du, was ihr geholfen hat? So ganz grob, ohne interner zu verraten, methodisch gesehen, was man da...
Ja, also das ist, glaube ich, eine Sache, da reden die Leute dann nicht drüber.
Okay.
Also wir waren echt eng.
Ja.
Aber das war eher dann oberflächlich. Klar, hab ich sie gefragt, wie das so ist mit dem. Und hat sie gesagt, ja, sie probiert das halt jetzt einfach mal und dann schaut sie, aber keine Details.
Ja, was ich von Menschen oft höre, ist so diesen Perspektivwechsel von zu viel über die Konsequenzen nachdenken. Was passiert, wenn ich verliere? Was schreibt die Presse etc.? Weil dann entsteht unnötiges Adrenalin,
Angst,
Gefühle.
Aber solche Gedanken hatte ich schon auch im Kopf, so ist es nicht.
Ja.
Aber ich konnte sie halt dann im Moment, wenn es drauf ankam, konnte ich es halt ausblenden irgendwie,
genau.
Wahrscheinlich.
Und das ist, glaube ich, das, was Menschen, die unter Druck funktionieren, an irgendeinem Punkt, ob es kurz vorm Start oder wann auch immer ist, dass sie in den Moment reinzoomen können, sich auf die Automatismen verlassen können und dann einfach abliefern. Ja. Und aber wenn es so einfach wäre, gäbe es...
Dann könnte es jeder.
Genau, dann könnte es jeder und gäbe es viel mehr Menschen, die das, was du so exzellent gemacht hast, auch machen. Du hast vorhin schon angesprochen, Maria, du bist jetzt auch als Keynote-Speakerin unterwegs, was natürlich extrem spannend ist, weil viele Menschen wollen sich von Menschen, die so erfolgreich sein, auch inspirieren lassen. Du hast schon so ein paar Highlights anklingen lassen, auch wenn du das Ganze mal so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen wolltest. Worauf dürfen sich Menschen freuen, die dich auf der Bühne erleben dürfen? Was sind so wichtige Aussagen, die du Menschen mitgeben möchtest?
Ja, ich erzähle natürlich, so wie hier jetzt auch, Teile aus meiner Geschichte und also versuche halt ein bisschen die Parallelen herzustellen, wie die Situation bei mir im Sport war. Dieser Erfolgsdruck, diese Erwartungshaltung, das gibt's ja im normalen Leben, egal jetzt ob beruflich oder privat, genauso. Und wie ich damit umgegangen bin, wie ich, auch wenn es nicht immer funktioniert hat. Also es ist ja, ich glaube, es gibt in keiner Lebenssituation, dass immer alles funktioniert, ja. Und im Sport schon gleich gar nicht. Dann natürlich das Thema, wie gehe ich mit Rückschlägen um, seien es jetzt Verletzungen oder auch Niederlagen. Wie versuche ich eigentlich das Positive draus zu ziehen? Also das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man aus Fehlern wirklich was lernt und das Positive mitnimmt, weil es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch irgendwo was Gutes hat. Ja, und dann halt eben dieses auf seine Stärken vertrauen und auch wenn alles irgendwie gegen einen spricht, trotzdem an sich glauben. Das ist war bei mir ein ganz wichtiges Thema, ja.
Hast du diese Fähigkeit auch von deinem Elternhaus mitbekommen? Also hast du diese inneren Überzeugungen, diese Glaubenssätze mitbekommen oder war das etwas, was du dir erarbeiten konntest?
Ich glaube, sowohl als auch. Also so diese Grundprinzipien und das grundsätzliche Verständnis für diese Dinge habe ich sicher in meiner Erziehung schon mitbekommen. Aber das allein, glaube ich, reicht nicht. Man muss es dann schon selber auch weiterentwickeln und leben.
Absolut. Du bist jetzt ein paar Jahre raus aus der aktiven Karriere, hast schon viele spannende Projekte gestartet und sind auch viele noch in der Mache. Kennst du trotzdem so diese Angst, die viele sehr erfolgreiche Menschen haben, die vielleicht nicht so wie du schon vorgesorgt haben, was danach kommt, dass es, ich sag's jetzt mal ganz platt, nie so schön wieder wird wie zur Sportkarriere? Ist das etwas, was du kennst an schlechten Tagen oder wie geht man mit so einer Emotion um?
Ja, das kenne ich schon. Also, aber jetzt nicht mal unbedingt eine Angst davor, sondern ich glaube, ich habe das gleich mal akzeptiert, ja, weil ich weiß, dass meine Karriere war unglaublich, wirklich sehr erfolgreich mit diesen 3 olympischen Goldmedaillen und mit den vielen Weltcupsiegen und mit den WM-Medaillen. Und das waren solche tollen Momente. Und es war mir schon klar, als ich aufgehört habe, dass ich nie mehr in irgendwas anderem so gut werden kann und auch nie mehr für irgendwas anderes so eine Aufmerksamkeit und so viel Ruhm bekommen würde. Aber ich habe das jetzt nicht unbedingt negativ gesehen. Das ist halt alles zu seiner Zeit, wie man so schön sagt. Und ich habe es eher so gesehen, was sind denn die positiven Folgen jetzt nach meinem Karriereende? Ja, das sind nämlich auch viele. Ich hatte nicht mehr permanent diesen Druck und Stress und hierhin reisen, dorthin reisen. Ich musste mich nicht permanent nach einem vorgegebenen Programm richten. Ich konnte auch mal meine Zeit selber und flexibler gestalten. Ich konnte Dinge machen, die ich 15, 20 Jahre so gut wie nie machen konnte. Nämlich auch mal ordentlich feiern gehen und mal länger als irgendwie 10 Tage in Urlaub fahren. Und ja, einfach viele Sachen, die ich vielleicht während meiner Karriere jetzt nicht vermisst habe, aber die trotzdem schön ist, wenn man sie dann irgendwann doch nochmal erleben kann. Ja.
Absolut. Ich hatte ja auch eine Phase, wo ich sehr intensiv Tennis gespielt habe und als ich das beendet habe, dann hatte ich so 5 Monate, bis ich zur Bundeswehr musste. Und in diesen 5 Monaten habe ich auch jeden Gin Tonic nachgeholt, den ich in meiner Jugend nicht gehabt hatte. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. So, zum Ende möchte ich noch ein bisschen mehr über dich als Mensch erfahren. Die Athletin Maria kennen viele es sind so ein paar Dinge, die mich noch interessieren. Eine Sache wäre, wenn du jetzt mal nicht nur auf deine Karriere, sondern insgesamt auf dein Leben guckst. Was ist so das beste Investment, nicht im Sinne von Geld, sondern deiner Energie, deiner Zeit, die du in deinem Leben jemals getätigt hast?
Das ist eine gute Frage. Also ich versuche nach wie vor, also ich bin wirklich ein Familienmensch, also ich habe ein ganz enges Verhältnis zu meiner Schwester, die das sicher auch nicht immer leicht hatte, immer nur die kleine Schwester von zu sein und damit aber extrem gut und souverän immer umgegangen ist, mich auch immer unterstützt hat in allem. Und wir waren schon während der Skikarriere eng verbunden, wobei sie halt nur Slalom gefahren ist und wir deswegen gar nicht mal so oft immer miteinander unterwegs waren. Sie war auch schlimm verletzt, hat auch deswegen dann ihre Karriere beenden müssen. Und wir sind heute wirklich super eng. Wir telefonieren mehrmals die Woche und versuchen uns so viel wie möglich zu sehen. Dazu gibt es auch noch einen Zwillingsbruder, den Matthias. Auch mit dem habe ich ein gutes Verhältnis. Nicht ganz so eng, weil der halt einfach ein ganz anderes Leben hat. Der hat Familie, der hat 2 kleine Kinder, übernimmt den Betrieb von meinem Vater. Ja, mit meinen Eltern bin ich auch gut. Die sind jetzt schon so ein bisschen im Rentenalter, gehen auf die 70 zu. Aber ja, der Papa ist schon immer mal wieder noch im Büro. Ansonsten verbringen die auch, genauso wie ich, viel Zeit in Italien im Sommer. Also die sind am Meer an der Adria, da in der Nähe von Jesolo. Und ich bin ja am Gardasee. Also da würde ich fast sagen, das war ein sehr, sehr gutes Investment, dieses Haus am Gardasee zu machen, weil mit meinem damaligen Mann haben wir schon, als ich noch Ski gefahren bin, immer mehr Zeit verbracht dort, also so urlaubsmäßig halt, Wochenendhaus. Und dann, als ich aufgehört habe 2014, haben wir uns eben ein Grundstück gesucht, weil wir wussten, okay, wir wollen da mehr Zeit verbringen und haben da dann wirklich ein schönes Haus gebaut und ja, im Sommer immer mehr Zeit dort verbracht und auch bis heute ist es so. Ich liebe den Gardasee, ich fühle mich dort super wohl, das ist wirklich meine zweite Heimat geworden und da bin ich echt stolz auf das Haus und ich liebe es über alles.
Schön, sehr, sehr schön. Gibt es irgendeine ungewöhnliche Gewohnheit, Maria, die du hast, die aber so die Öffentlichkeit bisher noch nicht kennt, die aber gar nicht so schlimm wäre, wenn sie kennt? Gibt es da irgendwas?
Bestimmt. Naja, ich bin halt, soll sich jetzt nicht spießig anhören, aber ich bin schon so wirklich ein Sauberkeits- oder sagen wir mal Ordentlichkeits- und Pünktlichkeitsfanatiker. Also ich kann es nicht haben, wenn in der Wohnung irgendwie Klamotten über den Stühlen hängen oder wenn überhaupt irgendwas rumliegt, was nicht an seinem Platz ist.
Darf ich kurz unterbrechen? Ich kann das bestätigen, weil Maria war wirklich 25 Minuten vorm abgemachten Treffpunkt hier, was wir noch nie hatten. Wir waren auch noch nicht ganz fertig, was mir ein bisschen unangenehm war, aber ja, das gut. Mit der Pünktlichkeit kann ich bestätigen.
Ja, ich meine, ich weiß halt, wie die Strecke von Kitzbühel nach München sein kann und ich hatte vorher auch noch einen anderen Termin, wo ich nicht genau wusste, wie lange der dauert, der ging dann schneller. Also ich plane halt immer ganz gern ein bisschen Puffer ein, aber es ist auch ein bisschen ein Problem von mir, ja, weil durch das, dass ich immer so pünktlich bin und ordentlich und so, ist man dann halt oft enttäuscht oder genervt von Leuten, die das halt überhaupt nicht sind. Also das muss ich, glaube ich, auch, ich versuche es eh, versuche das echt noch ein bisschen zu lernen oder zu akzeptieren, dass halt nicht jeder so ist. Aber ich finde trotzdem, gewisse Dinge haben auch ein bisschen was mit Respekt zu tun und gerade bei irgendwie oder bei Zu- und Absagen, wenn jemand sich dann nicht meldet oder ja, es kann ja jemand mal später dran sein, das passiert mir auch, aber ich rufe halt lieber dann 5 Minuten oder 10 Minuten vorher an, aber manche melden sich halt gar nicht und kommen eine halbe Stunde zu spät und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das macht mich wahnsinnig.
Ja, verstehe ich, hat was, wie du sagst, mit Respekt zu tun. Die Zeit, Lebenszeit von jedem Menschen ist gleich viel wert.
Ja, und oft beeilt man sich selber, damit man auch ja nicht zu spät kommt und dann sitzt man da und wartet und das kann ich auf den Tod nicht leiden.
Ich habe vor kurzem mal ein Interview mit Michael Jordan, dem großen Basketballer, gesehen und der hatte mit so einem Schmunzeln, aber man hat schon gesehen, da ist auch Ernsthaftigkeit drin gesagt, dass er selbst heute noch, Jahrzehnte nach seiner Karriere, egal was er macht, er kann nicht verlieren. Er hat noch den gleichen Ehrgeiz, den er im Basketball hatte, bei einem Brettspiel, bei allem. Wie ist es bei dir? Hast du noch dieses, ich will gewinnen, ich will die Beste sein, auch in ganz anderen Bereichen außer dem Ski heute noch?
Also ich glaube nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber so ganz kann man diesen Ehrgeiz natürlich nicht ablegen. Bei mir ist eher so, ich scheue die Challenge. Ich versuche eigentlich gar nicht mich jetzt, ich habe schon ganz viele TV-Anfragen für irgendwelche, ja so Schlag den Star oder sowas. Mhm. Let's Dance würde ich, glaube ich, nie machen, weil ich einfach nicht tanzen kann. Ja. Und klar kann man sagen, okay, da trainierst du ja mit einem Profi, das lernst du dann schon, aber... Also ich scheue eher die Challenge und ich will auch mir keinen Druck mehr auferlegen. Ich hatte das lang genug und gehe solchen Situationen eher aus dem Weg.
Darf ich da ein bisschen reinfragen? Ja. Weil ich kenne diese Emotionen. Ich habe auch einen Riesenbogen ums Tennis gemacht, einfach weil ich es nicht ertragen habe, nicht mehr so gut zu sein, wie ich mal war. So, und
Skifahren einfacher, weil da wird ja keine Zeit mehr gemessen, wenn ich heute Skifahren gehe.
Das stimmt, das macht es einfacher. Ja, aber es gibt aus meiner Sicht 2 Gründe. Entweder, dass man insgesamt nur Dinge macht, wo man exzellent ist. Also, dass man so diesen Durchschnitt, wenn du jetzt Tanzen ansprichst, kann auch gar nicht tanzen, dass man sich einfach doof fühlt und sagt, das bin nicht ich.
Noch dazu vor Fernsehpublikum.
Genau, das wäre das eine. Und das kann ich 100% nachvollziehen. Und das andere ist, dass man gar nicht verlieren möchte. Also, dass man auch das nicht möchte. Und beides wird ja wahrscheinlich im Tanzfall bei dir zusammenkommen. Aber ich habe jetzt mit Padel angefangen. Mhm. Das ist deshalb interessant, weil ich kann meine Skills aus dem Tennis noch ganz gut einsetzen. Aber es ist ein bisschen eine andere Sache. Also ich vergleiche mich nicht mehr mit der Version von früher. Und deshalb kann ich da loslassen. Ich muss nicht bei null anfangen, weil das hasse ich auch. Ja. Ich hasse es, Durchschnitt zu sein.
Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, bei mir kommt dann natürlich auch noch dazu, dass ich durch das, dass ich halt bekannt bin, dann vor Publikum halt auch beurteilt werde. Also da geht es, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten... Angst ist zu viel, aber was mich am meisten davon abschreckt, weil ich das natürlich auch sehe teilweise, wenn andere Prominente da sich irgendwie blamieren. Ich meine, wann blamiert man sich schon? Das ist ja alles, da geht es ja auch ein bisschen um den Spaß, aber wie bösartig halt die Leute teilweise sind und was da dann für Kommentare im Internet zu lesen sind. Ich finde, das ist schon heftig geworden durch Social Media und durch das ganze Online und so. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten abschreckt. Wenn ich jetzt privat irgendwo Tennis spielen gehe oder Padel kann ich jetzt nicht, aber egal was mache, ist mir egal, wenn ich da verliere. Also vielleicht nicht ganz egal, aber ich würde jetzt nie mich irgendwie schlecht fühlen oder so. Okay. Aber da geht es eher, glaube ich, um dieses der Öffentlichkeit ausgesetzt sein.
Verstanden. Wenn du jetzt mal so 30 Jahre vorausdenkst und auf die nächsten Jahre zurückblicken wirst, was sind so Themen, die dir wichtig sind, wo du sagst, dafür möchte ich jetzt in den nächsten Jahren so die Voraussetzungen schaffen, die Weichen stellen, damit ich da ankommen werde?
30 Jahre ist jetzt natürlich ganz schön lang.
Oder 15.
Nein, wie vorher schon gesagt, also ich habe wahnsinnig viel Spaß an diesen Keynote-Speeches, ja. Hatte da die letzten Jahre immer viele Anfragen, habe mich da auch so ein bisschen drumherum gedrückt, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ein bisschen Angst davor, das nicht gescheit hinzukriegen, Angst davor, vor Publikum das nicht gut zu machen. Wollte immer lieber nur so One-on-One-Talks oder auf Panels, das habe ich immer gern gemacht, aber weil so Frage-Antwort, wie du merkst, habe ich kein Problem damit. Ja. Aber so wirklich frei zu reden, da hatte ich echt Respekt davor. Aber weil ich so viele Anfragen dazu hatte, habe ich mich dem Thema jetzt dann doch gestellt und habe jetzt da im letzten halben Jahr eben eine Keynote gebaut und habe sie auch schon einmal gehalten. Klar muss man das auch ein bisschen üben. Also das ist ja wie bei allem, Learning by Doing. Und das möchte ich auf jeden Fall ausbauen und macht mir auch Spaß. Das Feedback war sehr, sehr positiv. Da freut man sich natürlich immer, wenn man was gemacht hat. Weil ich meine, wie kann man jetzt Erfolg messen? Bei mir war es früher immer einfach. Ja? Wenn ich die Medaille oder das Rennen gewonnen habe oder vorhin dabei war, dann war es ein Erfolg. Jetzt ist für mich Erfolg natürlich nicht mehr so gut messbar. Aber wenn ich jetzt eine Keynote halte und dann kommen die Leute danach zu mir her und sagen, Mensch, das war toll und das war interessant, dann ist das für mich ein Erfolg.
Ja, absolut. Und es gibt ja auch nichts Schöneres als diese Emotionen, ähnlich wie wir es hier machen, noch damit Menschen glücklich zu machen, ihnen nochmal die Erinnerung an früher zu geben oder eine Inspiration zu geben, absolut, dass sie daraus in ihrem eigenen Leben auch etwas noch entwickeln können. Maria, ich möchte dir noch den Satz, die Frage stellen, die ich jedem Gast hier stellen darf, wenn du nochmal von einer hohen Metaebene auf dein eigenes Leben guckst und auf die Auf- und Abs des Lebens. Was ist für dich daraus so die allerwichtigste Erkenntnis?
Also so eine wichtigste Erkenntnis, glaube ich, kann ich da jetzt nicht rausfiltern. Also klar war ein Großteil meines Lebens geprägt durch den Sport und viele Auf und Abs dort. Am Ende Gott sei Dank eine wirklich großartige Karriere, auf die ich sehr stolz bin und auf die ich gerne zurückblicke. Ansonsten, wie vorher schon gesagt, im Privatleben, ich bin sehr glücklich mit meiner Familie, Eltern, Geschwister, dass da alle fit und gesund sind und dass wir uns alle gut verstehen. Partnerschaftlich hat es leider nicht ganz gereicht, bin ja frisch getrennt, aber auch das war eine wirklich tolle Zeit mit meinem noch Ehemann und wir sind Gott sei Dank auch weiterhin freundschaftlich verbunden und verstehen uns gut. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man die guten Zeiten nicht vergisst, weil es ist schade, wenn man einfach mal so glücklich miteinander war und dann passt es halt aus welchen Gründen auch immer nicht mehr, wenn man sich dann irgendwie zerkriegt und Gott sei Dank ist uns das nicht passiert. Und da bin ich sehr glücklich und dankbar ihm auch, dass wir beide das so miteinander weiterhin gut hinbekommen.
Danke dir, Maria, für deine Zeit, für deine Offenheit und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön.